Heute vor 20 Jahren um 10 Uhr stand die Mauer noch. Am Abend war sie schon Geschichte. Wir wollen in den nächsten beiden Stunden den Blick etwas heben und über die deutsch-deutsche Geschichte hinausblicken. Zur Freiheit befreit, das ist das Motto dieser Sendung, in der wir unseren Blick auf Europa lenken. Renovabis ist der Kooperationspartner von Domradio, der sich seit 1993 in Osteuropa engagiert. Diese Arbeit lobt auch Gernot Erler, der in der vergangenen Legislaturperiode Staatssekretär im Auswärtigen Amt war.
Es geht darum, die Menschen in Osteuropa mehr mit den Menschen und den Kirchengemeinden in Deutschland zusammenzubringen und das durch sehr konkrete Aktionen, an denen sich auch Jugendliche beteiligen. Und weil das ja auch im Sinne unserer Politik ist, dass Ost und West zusammenwachsen, dass wir konkreter etwas wissen über das Leben der Menschen in Osteuropa, dass Kontakte entstehen, ganz praktische, dann ist das ein Teil einer Friedenspolitik, wie wir sie verstehen. Und dafür sind wir Renovabis sehr dankbar.
Die Hilfsorganisation Renovabis ist also auch eine Folge der Maueröffnung vor 20 Jahren. Und was genau die Idee des Hilfswerks war und wie alles angefangen hat, das hören Sie gleich.
Deutschland einig Vaterland. 20 Jahre Mauerfall.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Domradio weltweit. Ohne den Mauerfall vor 20 Jahren hätte es vieles nicht gegeben. Auch das Osteuropa-Hilfswerk Renovabis verdankt diesem Ereignis seine Existenz. Die Hilfsorganisation wurde 1993 als Antwort der deutschen Katholiken auf den Umbruch in Europa ins Leben gerufen. Doch wie nahe ist Renovabis diesem ihrem Ziel gekommen? Pater Dietgar Demuth, der Hauptgeschäftsführer von Renovabis, ist jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Herr Pater Demuth.
Guten Morgen, Herr Schlegel.
Renovabis wurde 1993 ins Leben gerufen. Was war damals das Ziel?
Die großen Umwälzungen waren ja schon 1989, aber es hat ein bisschen gedauert. Und die deutschen Katholiken haben natürlich gemerkt, was da alles jetzt im Osten passiert. Das betrifft uns doch als Nachbarn. Wir haben doch da eine Verantwortung, auch aus unserer Geschichte heraus. Und da sind wir natürlich gefordert, da müssen wir irgendwie aktiv werden.
Was waren denn dann die ersten Schritte, die Sie dann genommen haben, um das Osteuropa-Hilfswerk Renovabis zu gründen?
Das allererste ist einmal so, dass die katholische Öffentlichkeit überzeugt werden musste. Und dann müssen die Bischöfe überzeugt werden. Nachdem das alles gelungen war, weil man eben einfach die Notwendigkeit gesehen hat, gab es dann eine Kollekte. Und die ist ganz großartig ausgefallen. Ich glaube, das war 1993 im März. Da waren gleich 18 Millionen D-Mark damals zusammengekommen. Und der Weihbischof Schwarz, der hat sich darum gekümmert, der saß dann jetzt mit 18 Millionen D-Mark da und musste schauen, dass er das Geld an den richtigen Mann und die richtige Frau brachte. Ja.
Dann wurde also Renovabis gegründet. Was waren in der Anfangszeit die auch größten Aufgaben von Renovabis?
Ja, auf einmal konnten die Christen aufatmen, die sozusagen heimlich Christen gewesen waren, die im Untergrund gewesen waren. Ja. Die konnten sich ja jetzt frei betätigen und die hatten eben nur das Problem, sie hatten keine Kirchen, wollen wir von Polen mal absehen, aber in Sibirien, in Russland, in der Ukraine, in der ehemaligen Sowjetunion, da war ja fast alle Kirchen zerstört worden. Und da brauchten sie erstmal einen Raum, wo sie sich versammeln konnten. Ja. So fing es an. Das waren also die kirchlichen Infrastrukturen. Die Kirche hat natürlich auch immer ihre Liebestätigkeit, die Caritas, ausgeübt. Und es gehört einfach dazu. Also musste man schauen, wie kann man was für die Schwächsten der Gesellschaft tun, für die Kinder. Sie kennen ja all die Schreckensbilder aus Rumänien, wie da so arme Kinder, weißen Kinder gehalten wurden, gar nicht menschenwürdig. Man musste was für die Alten tun und so weiter. Und dann ergab eines das andere.
Würden Sie also sagen, dass Sie dem Ziel der Gründungszeit einen Schritt näher gekommen sind?
Also einen Schritt näher auf jeden Fall. Also wenn Sie mal durch den Osten reisen und dann können Sie immer wieder sagen, dass die Leute, die Bischöfe und die kirchlichen Leute sagen, also wenn es euch nicht gegeben wäre, das hätten wir alles nicht, das ging gar nicht. Und heute sagen die Kirchenleute in Russland immer noch auch, also ohne eure Hilfe könnten wir hier überhaupt nicht existieren. Wir sind sind in diesem Riesenland so vereinzelt, dass wir ohne eure Hilfe nicht sein könnten. Ja. Das gäbe es uns gar nicht. Ne. Eine Sache, auf die wir ganz stolz sind, da wird dieses Jahr ein 15-jähriges Jubiläum gefeiert, die Europaschulen in Bosnien und Herzegowina. Da sind wir ganz stolz, dass es jetzt 7, 8 solcher Schulen schon gibt. Und dieses Jahr ist also das 15-jährige Jubiläum.
Welche Herausforderungen für die Zukunft warten in Osteuropa auf Renovabis?
Zum Beispiel in Rumänien die griechisch-katholische Kirche, die ja verboten war, die hat ja Stalin aufgelöst gehabt, die ist jetzt wieder eben zum Vorschein gekommen, hat die Freiheit wieder bekommen, aber ist noch sehr, sehr schwach und die muss also auf jeden Fall unterstützt werden. Dann ist immer noch sehr viel für die Versöhnung zu tun und zum Beispiel mit Polen gemeinsam etwas für Weißrussland zu tun oder für die Ukraine. Das ist eine ganz große Aufgabe der Zukunft.
20 Jahre Mauerfall und mit der Wende hat auch der Glaube wieder in Osteuropa Einzug gehalten und mit ihm das Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Pater Dietger Demuth, Hauptgeschäftsführer des Osteuropa-Hilfswerks, war das. Vielen Dank für das Gespräch und Domradio weltweit beschäftigt sich heute zu 20 Jahren Mauerfall. Wir nehmen in dieser Sendung eher den europäischen Blickpunkt zum heutigen Tag ein. Das Drama von Prag, als 4.500 Flüchtlinge aus der deutschen Botschaft ausreisen durften, war vielen klar, jetzt ist die Mauer nicht mehr zu halten. Der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher zählt zu denen, die von sich sagen dürfen, dass sie am Wunder der Wiedervereinigung maßgeblich beteiligt waren. 18 Jahre ist Genscher im Amt gewesen und Bewunderer haben ihm den Spitznamen Genschman gegeben, weil er als Diplomat wie Superman auch Dinge hinkriegt, die unmöglich scheinen. Hier ist seine Geschichte vom Herbst 1989.
Viele haben gar nicht registriert, dass ich da reinkam. Ich hatte das Gefühl, viele hatten die Hoffnung aufgegeben.
Bundesaußenminister Genscher trifft am 30. September in Prag ein. Tausende leben in Zelten auf dem Botschaftsgelände. Die Witterung und die sanitären Verhältnisse sind am äußersten Rand des Erträglichen. Genscher kommt direkt von Verhandlungen in New York.
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise...
Ja, möglich, Ihre Ausreise möglich geworden ist und dann... habe ich ihm gesagt, dass der erste Zug schon gleich losfahren wird.
Genscher hat die Ausreise ausgehandelt, aber die Fahrtroute in den verschlossenen Sonderzügen der DDR-Reichsbahn führt nicht direkt in den Westen, sondern im Transit.
Als ich in Prag war und die Ausreise bekannt gab, war mir klar, wenn ich dann sage, dass die Züge durch die DDR fahren, dass da viele nicht einverstanden sein werden. So war es auch. Viele riefen, nein, niemals, den kann man nicht trauen, wir gehen ja nicht raus.
Genscher verbirgt sich persönlich für die Sicherheit der Menschen. In der DDR werden Bahnhöfe während der Durchfahrt gesperrt, damit niemand versucht, auf die Züge aufzuspringen. In Dresden geraten Polizei und Demonstranten aneinander. Das DDR-Fernsehen redet die Massenflucht schön.
In dem Bestreben, die unhaltbare Situation zu beenden, hat die Regierung veranlasst, dass die sich in diesen Botschaften rechtswidrig aufhaltenden Personen aus der DDR in die BRD ausgewiesen werden.
Aber die Botschaft heißt, über Prag ist der Weg nach Westen offen. Die DDR führt zeitweise für Reisen in die CSSR die Visumpflicht wieder ein, aber es hilft nichts. Kurze Zeit später sind schon wieder Tausende in der deutschen Botschaft.
Und da war völlig klar, jetzt ist die Mauer nicht mehr zu halten.
Am 3. November teilt die CSSR den Menschen mit, sie können in die Bundesrepublik ausreisen, die Zustimmung Ostberlins ist nicht erforderlich. Damit ist der eiserne Vorhang Geschichte. Die DDR-Führung beschließt am 9. November das Unvermeidliche und öffnet die Mauer.
Jens Nöller berichtete, die Menschen aus Prag bekamen die Freiheit geschenkt, bevor Millionen Menschen aus Ostdeutschland am 9. November 1989 ebenfalls die Diktatur hinter sich lassen konnten. Wir schauen gleich auf zwei ganz unterschiedliche Perspektiven.
Mein Ziel bleibt die Einheit unserer Nation.
Deutschland einig Vaterland.
Ihre Ausreise.
20 Jahre Mauerfall.
Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
Am 9. November 1989 ist die Grenze zwischen den Hälften Deutschlands plötzlich offen. All die unmenschlichen Schikanen, mit denen das DDR-Regime Ausreisewillige eingeschüchtert hat, sind plötzlich Geschichte. Das wäre alles vielleicht anders gekommen, ohne das Ringen um die Botschaftsflüchtlinge in Prag im September. Als sie ausreisen durften, ist der eiserne Vorhang faktisch zerrissen und die Maueröffnung ist die logische Folge. Wir haben eine Zeitzeugin getroffen, die in dem Zug Richtung Freiheit saß, der die Flüchtlinge aus der deutschen Botschaft in Prag brachte.
Von Plauen nach Hof ist es heute mit dem Wagen eine knappe halbe Stunde. Im September 89 führt überhaupt kein Weg von Plauen nach Hof. Es sei denn über Prag. Tausende fliehen in die deutsche Botschaft. Eine von ihnen ist Katrin Friedenstein.
Wir haben eine Bekannte in der Tschechei gehabt in Prag und die Adresse hatten wir mitgehabt. Und wir haben einen großen Blumenstrauß gekauft. Und ich sag heute immer noch zu meinem Mann, der große Blumenstrauß hat uns gerettet.
Alle Züge in die CSSR sind hochverdächtig. Republikflucht. Die Friedensteins versuchen ihr Glück mit unauffälligem Gepäck und sie haben mit niemandem über ihren Plan geredet.
Also es sind welche im Abteil gewesen, die haben ihren halben oder ganzen Hausstand mitgehabt. Viele Kinder, die gar keine Schulferien mehr hatten, war natürlich auch sehr auffällig. Die mussten dann auch in Gutenfürst fast alle wieder raus.
Das Botschaftsgelände ist exterritorial, dahin reicht der Arm der Volkspolizei nicht mehr. Aber bis zum Zaun reicht er schon. Viele werden mit dem Ziel vor Augen noch festgenommen. Die Friedensteins finden das Tor offen.
Die haben dann schon eigentlich davor gewartet. Die haben Tee alles ausgeteilt und haben uns da in das Gelände reingeschoben.
Es gibt Zelte, es gibt sogar Schulunterricht für Kinder. Aber Gebäude und Gelände der Botschaft haben unter dem Ansturm tausender Flüchtlinge bereits gelitten.
Was dann eigentlich katastrophal waren, waren die Zustände. Frauen und Kinder wurden natürlich in den Räumen durften sich aufhalten, schlafen, auf Toilette gehen, ins Bad oder so, was natürlich dann gar nicht mehr möglich war, war total überfüllt.
3 Tage verbringt Katrin Friedenstein hier in Ungewissheit, ob und wohin ein Weg hier herausführt. Am 30. September bringt Bundesaußenminister Genscher die Erlösung und dann kommt der Zug in die Freiheit.
Ich war 25 damals, wo wir überlegt haben, boah, du schreibst jetzt Geschichte mit, ne?
Als die Mauer heute vor 20 Jahren fällt, da waren schon einige DDR-Bürger in Deutschland und hatten sogar schon einen festen Job. Möglich gemacht hat das der heutige Leiter des katholischen Kinderkrankenhauses Wilhelmstift in Hamburg, 1989, damals gerade mal 32 Jahre alt und ganz frisch angestellt im Seniorenstift Augustinum in München, ist er auf eine ganz findige Idee gekommen. Denn im Westen herrschte der Pflegenotstand und aus dem Osten kamen gut ausgebildete Menschen. Er hat einfach eins und eins zusammengezählt. Arthur Fischer-Meni hat den Mann mit dem schnellen Entschluss in Hamburg getroffen.
Es war der letzte Samstag im September 89. Die Westdeutsche Botschaft in Prag ist belagert von Menschen aus der DDR. Am Abend ist es plötzlich unruhig, Scheinwerfer werden aufgebaut und plötzlich steht da Hans-Dietrich Genscher, der Außenminister, oben auf dem geschwungenen Balkon, notdürftig angestrahlt. Der Rest geht im Jubel unter. Die Züge mit den Menschen aus der Prager Botschaft fahren daraufhin tatsächlich in den Westen, nach Bayern.
Rammelvoll dieser Bahnhof.
Und dort am Bahnhof warten bereits Berthold Bonekamp-Kerkhoff und seine Mitarbeiter aus dem Seniorenstift Augustinum.
Und dann haben wir uns lange überlegt, Mensch, das ist nicht weit, da sollte der Zug an. Da sind wir da hingefahren, stellen uns vor und haben gesagt, wir brauchen Krankenschwester, Altenpfleger, wir gehen mal alle Mann durch. Sie stiegen aus, waren begeistert und wir haben auch noch einen Arbeitsplatz für euch. Und dann habe ich gefragt, haben Sie Lust, mitnehmen? Wir konnten auch noch Unterkunft anbieten und so weiter. Und das war toll. Die haben uns erzählt, was bei denen los war, wie spannend das gelaufen ist in der Botschaft. Und die kamen rüber und gesagt, sofort Arbeit.
Es passte einfach. Die Wende vor 20 Jahren fiel im Westen in eine Zeit, als es schwierig war, Fachpersonal für Seniorenheime und Krankenhäuser zu bekommen. Der Pflegenotstand. Mit dem stiftseigenen Kleinbus ging es für die begehrten Menschen aus der DDR gleich zum Seniorenheim. Bonekamp-Kerkhoff freut sich noch heute über die schnelle Einstellungen.
Dabei hatten die ja gar keine Zeugnisse und so weiter. Aber wir haben die trotzdem eingestellt. Die liefen dann als Helferin erstmal, bis die dann ihre Zeugnisse nachreichen konnten und so weiter. Vergingen ja noch etliche Monate. Aber wir haben gesagt, nix, die kommt erstmal mit, die gehen mit. Da war einfach so ein Enthusiasmus. Die waren so froh, dass die da raus waren aus diesem Staat. Die hatten ja nur ein Köfferchen bei, mehr hatten die ja nicht. Das war wahrscheinlich so wie Auszug aus Ägypten. Nur ein Köfferchen mit gleich rein, das passt schon, geh mal mit. Das klappte. Das war wirklich schön.
Der gebürtige Westfale erinnert sich an die einfahrenden Züge, als wäre es gestern erst passiert. Hat ihm das damals Freude bereitet?
Allemal. Und das klappte auch. Ich weiß, dass heute noch einige von den Krankenschwestern und Pflegern noch da sind. Es sind auch viele, zum Beispiel im handwerklichen Bereich, die das Pensum nicht geschafft haben. Der Elektriker, der war nach 4 Wochen, kam er zu mir und sagte, ich schaff's nicht. Also es ist nicht so, dass es im Nachhinein immer alles gut gegangen ist.
Dennoch, auch 20 Jahre danach ist etwas von dem Coup am Zug geblieben.
75% von denen, die ich kennengelernt habe, sind heute noch da und sind auch heute noch begeistert da. Aber schon allein die Tatsache, da hinzufahren, den Zug abzupassen, das war schon stark.
Heute leitet Berthold Bonekamp-Kerkhoff das katholische Kinderkrankenhaus Wilhelmstift. Stift in Hamburg. Aber das ist sein Wende-Highlight vor 20 Jahren. Für das Erzbistum Hamburg ist die Wende übrigens auch ein Grund zum Feiern. Seit seiner Gründung 1995 gehören auch 4 Dekanate in Mecklenburg mit ungefähr 40.000 Katholiken dazu.
Die Wiedervereinigung und ihre Folgen für Europa, damit beschäftigen wir uns gleich hier. 20 Jahre Mauerfall, heute unser Thema. Die Wiedervereinigung Deutschlands, die ist nicht vom Himmel gefallen. Der Prozess der Annäherung von Ost und West hat Jahrzehnte gedauert und ohne die Veränderungen im politischen Klima in Moskau Ende der 80er Jahre hätte es sie vielleicht nicht gegeben. Aber auch ohne einen Papst Johannes Paul II. Würden wir heute vielleicht nicht 20 Jahre Mauerfall feiern. Der Erzbischof Zollitsch, der sieht vor allem die positiven Seiten der Wiedervereinigung für Europa.
Hier steckt einerseits die politische Dimension dahinter. Ja. Die Länder sind frei geworden und wir sollen wissen, dass wir das zu schätzen haben. Und wir haben dazu beitragen dürfen, damit, dass dieses Geschenk mehreren Völkern in Europa oder allen Völkern zuteil geworden ist. Und jetzt geht es darum, auch diese innere Seite zu haben. Ja, wir haben die Freiheit, unseren Glauben zu leben. Wir haben die Freiheit, kulturell weiterzubauen. Wir haben die Freiheit aber auch, uns zu entscheiden und damit ein Europa aufzubauen, in dem kein Mensch mehr unterdrückt wird, kein Mensch mehr Angst hat, in dem totalitäre Systeme einfach undenkbar geworden sind.
Erzbischof Zollitsch sieht deshalb auch das Interesse der osteuropäischen Staaten an der Europäischen Union als positives Signal.
Ich bin froh über das Interesse der östlichen Völker an Europa, wenn ich auch die Sorge sehe, ob die Europäische Union sich nicht irgendwann mal übernimmt, ob sie alle integrieren kann. Darum muss man Schritt für Schritt behutsam vorangehen. Aber ich merke, das ist jetzt nicht nur ein Aspekt der Freiheit, das ist auch eine Frage der Zukunft und eine Frage des Friedens.
Es gibt für den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz also schon Erfolge zu feiern anlässlich des heutigen Datums, 20 Jahre Wiedervereinigung. Gleichzeitig liegt noch ein langer Weg vor uns, an den Erzbischof Zollitsch erinnert.
Es gibt viel Not, es gibt viel verborgene Not, die wir von der Kirche aus sehen. Und ich sehe, wie viele Chancen wir haben, beim Aufbau zu helfen, Hilfen zur Selbsthilfe zu geben, nicht nur Zeichen zu setzen, sondern auch wirklich etwas zu tun, das Perspektiven für die Zukunft eröffnet. Und deswegen ist es wichtig, dass wir noch wirklich die nächsten Jahre ganz klar, also Renovabis weiterhaben und den Leuten dieses Hoffnungszeichen, diese konkrete Hilfe geben und auch selber wissen, Leute warten auf unsere Hilfe und die wollen wir nicht vorenthalten.
Die Arbeit des Osteuropa-Hilfswerks Renovabis, mit dem wir bei Domradio hier kooperieren, ist also heute noch so nötig wie vor 20 Jahren.
Deutschland einig Vaterland. 20 Jahre Mauerfall.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Joachim Jauer war in einem Zeitraum von 20 Jahren Korrespondent in der DDR für das zweite deutsche Fernsehen. Hin und wieder musste er seine Tätigkeit unterbrechen, wenn er der gerade letzte Film den Herren der SED nicht so sehr gefallen hat. Jauer war in 2 Tranchen Korrespondent in Osteuropa. Die wichtigste war wohl die zwischen 1987 und 90, als er die sensationellen Umwälzungen und den Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa zwischen Moskau und Albanien als Sonderkorrespondent des ZDF beobachtete. Ein wesentlicher Grund für den Zusammenbruch sieht Jauer darin.
Ich bin der festen Überzeugung, dass die Suche nach der Wahrheit und das Gegenüberstellung von real existierendem Sozialismus, so nennt man das, und also der behaupteten Wirklichkeit und der tatsächlichen Wirklichkeit, dass die Leute das auf Dauer gespürt haben. Die Leute haben sich nicht mehr damit abgefunden, dass ihnen verkündet wurde, in gesetzmäßigen Sprüngen müssten wir langsam im Paradies landen. Und sie merkten, dass es immer weiter bergab ging. Haben sie nicht mehr geglaubt.
Wenn der Journalist heute das Europa von früher betrachtet, hat sich viel verändert, findet er. Anderes findet der Journalist aber schade.
Die lange Trennung zwischen Ost und West hat nicht dazu geführt, dass die Westeuropäer etwa auf den Osten in besonderer Weise neugierig geworden wären. Die Tatsache, dass Osteuropäer 40 Jahre lang hinter diesem eisernen Vorhang haben leben müssen, in unvergleichlich schwierigeren Umständen als etwa die Westeuropäer, die sich in Freiheit formieren konnten in der Europäischen Union, in der NATO, die reisen konnten, konsumieren konnten. In dieser schwierigen Situation haben die Osteuropäer eine Last getragen, die die Westeuropäer nicht haben tragen müssen, und sie hätten mehr Aufmerksamkeit verdient.
Also 20 Jahre nach dem Mauerfall wird die Geschichte auch schon mal verklärt, sagt der Journalist Jauer. Manchen ist gar nicht klar, sagt der ehemalige Ostblock-Korrespondent, wie sehr Europa derzeit auf Einseitigkeit beruht. Ein Beispiel dafür ist die Auseinandersetzung der Menschen mit der Sprache.
Wer sich mit der Sprache eines Landes nicht beschäftigt, kann auch deren Kultur nicht wirklich verstehen, kann ihre Literatur nicht verstehen. Wer liest denn irgendeinen ungarischen, tschechischen oder polnischen Autor bei uns? Ich selbst muss bekennen, bevor ich nach Osteuropa kam, habe ich auch sehr wenig gewusst, aber ich habe diese Länder als großartige europäische Länder entdeckt, in denen unsere Wurzeln stecken. Die erste deutschsprachige Universität steht in Prag, nicht in Heidelberg.
Eigentlich war ja alles ein Irrtum, eine Verlautbarung von Politbüromitglied Schabowski über sofortige Ausreiseerleichterungen versetzte am 9. November 1989 die Grenzposten in helle Aufregung. Sie bekommen das Gedränge der Ausreisewilligen an der Mauer kaum noch in den Griff. Noch 20 Jahre später mutet es an wie ein Wunder, dass niemand überfordert reagiert und es kein Blutvergießen gegeben hat. Stattdessen beginnt die wahrscheinlich glücklichste Party, die Deutschland jemals erlebt hat.
Es ist wieder irgendeine Verlautbarung des SED-Politbüros im staatlichen DDR-Fernsehen, aber an diesem 9. November trauen die Leute ihren Ohren nicht. Günter Schabowski ist offenbar selbst nicht ganz geheuer, was er da vorliest, aber das hat die Partei doch beschlossen, oder?
Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt.
Kurz vor 7 am Abend. Die gute Nachricht sollte eigentlich erst am nächsten Morgen rausgehen. So erwischt der Massenansturm an der Mauer die DDR-Grenzer völlig unvorbereitet. Was sollen sie mit den tausenden Leuten machen?
Liebe Bürger, es ist nicht möglich, Ihnen hier und jetzt die Ausreise zu gewähren.
Aber die Leute gehen nicht. Sie sind aufgebracht.
Massenverarschung ist das hier. Genau, dann hätte ich auch zu Hause bleiben können und pennen können. Dann wäre ich jetzt gerne hier, ist ehrlich, meine Meinung.
Sie diskutieren mit den Grenzern, ihre Geduld ist am Ende. Und sie wollen ja auch nicht für immer rüber machen, sie wollen doch bloß mal gucken.
Wir kommen wieder, wir kommen wieder.
Die Grenzsoldaten geben schließlich nach. Tausend strömen durch die geöffnete Mauer Richtung Westen.
Wir fahren mit Taxi rüber, wir wollen eine halbe Stunde gucken und wieder zurück.
Einfach erstmal über den Kudamm. Einfach bloß erstmal gucken und dann wieder zurück.
Auf beiden Seiten der Mauer beginnt eine Party, wie sie selbst Berlin noch nicht gesehen hat. Wildfremde Menschen fallen sich jubelnd um den Hals. Es ist nicht zu fassen. Nach 28 Jahren ist die Mauer offen. Die DDR-Regierung hofft noch, dass sie jetzt wieder Herr der Lage wird. Aber ihr Volk sieht das anders. Die Mauer ist offen. Jetzt muss sie weg.
20 Jahre nach der Wende, es ist ein wichtiges Datum in der Geschichte. Viele Menschen haben gar nicht mehr daran geglaubt, dass die Mauer irgendwann einmal fällt. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs konnten sie aufatmen. So auch Bischof Dominik Duka, Bischof von Königgrätz in Tschechien.
Das Wort Freiheit, das ist für mich ein magisches Wort. Mein Traum von der Kindheit bis 89 war immer: Das kommt der Tag der Freiheit, und der Tag ist gekommen.
Ja, der Tag ist gekommen. In Tschechien war dieser historische Tag der 17. November 1989. Bischof Duka saß für seinen Glauben und für sein Engagement im Gefängnis. Dort hat er viele Häftlinge erlebt und auch Václav Havel, den tschechischen Schriftsteller und Politiker. Diese Zeit im Gefängnis hat den Bischof stark beeinflusst.
In diesen Räumen konnte man entdecken, was bedeutet Glauben und was bedeutet zum Beispiel Gebet, aber auch das Eucharistiefeier in der Häftlingsmundur, nicht nur in der schönen liturgischen Kleidung. Ja.
Mein Ziel bleibt die Einheit unserer Nation.
Deutschland einig Vaterland.
Ihre Ausreise.
20 Jahre Mauerfall.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Es gibt Momente und Zeiten im Leben, die man nie vergisst. Die Wende vor 20 Jahren gehört sicherlich für viele Menschen zu solchen Ereignissen, die fest im Gehirn eingebrannt sind. Denn der Fall der Mauer und somit der Fall des Eisernen Vorhangs war damals ein wichtiger Schritt in die Freiheit. In Polen ist die Gründung der Solidarność zwar ein entscheidender Wendepunkt in der Geschichte, sagt Erzbischof Henryk Moszynski, doch bei ihm persönlich hat es bereits 20 Jahre früher angefangen, erinnert er sich.
Das Wort Freiheit, das ist für mich ein magisches Wort. Mein Traum von der Kindheit bis 89 war immer, das kommt der Tag der Freiheit und der Tag ist gekommen.
Das war vor 20 Jahren. Die Rolle der Kirche war schon damals ganz wichtig, sagt der Erzbischof aus dem polnischen Gnesen. Die Kirchen waren beispielsweise der einzige Zufluchtsort für die Gegner des Kommunismus und Polen als ein Land mit vielen Katholiken hatte dadurch einen Vorteil.
Es wurde uns bewusst, dass wir eine Macht sind, eine geistliche Macht. Und der Papst hat uns Mut gegeben, eine friedliche Revolution zu machen. Die Aufgabe der Kirche, die wesentliche Aufgabe der Kirche war, Blutvergießung zu vermeiden und die Botschaft der Freiheit und der Solidarität aufrechtzuerhalten. Das heißt, den beiden, der Botschaft der Freiheit und der Solidarität, die christlichen Wurzeln aufzuschließen.
Die Christen aus Polen, Tschechien, der Slowakei und Ungarn haben eine ganz wesentliche Rolle gespielt beim Aufbruch zur Freiheit vor 20 Jahren, sagt auch Bundestagsvizepräsident Thierse. Er selbst mag den Begriff Wende nicht, was für das, was 1989 in Deutschland und Europa geschah. Er spricht vielmehr von einer friedlichen Revolution, in der die Kirche eine wichtige Rolle gespielt hat.
Gemeinden haben die Kirchen geöffnet. In den Kirchen konnten wir uns vorbereiten auf Freiheit und Demokratie. Mut fassen, widerstehen gegen die politisch-ideologische Allmacht des kommunistischen Staates. All das konnte in den Kirchen gelernt werden und das hat uns geprägt. Deswegen waren Pastoren und Priester Moderatoren an den runden Tischen. Deswegen gab es ein außerordentliches Vertrauen in diese Institution Kirche eine kurze Zeit lang. Die Revolution ist nicht allein eine christliche, aber sie ist von Protestanten und Katholiken in der DDR, in Polen, wesentlich mitbestimmt, wesentlich sozusagen grundiert worden. Das soll man nicht vergessen. Wir waren auf kräftigste Weise mit dabei.
Vom Mauerfall in Deutschland machen wir einen weiten Sprung zu einem Projekt unseres Kooperationspartners Renovabis in Sibirien. Dort ist wegen des Klimas und der isolierten Lage das Leben nicht einfach. Die wirtschaftliche Situation hat sich für viele Familien in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert. Arbeitslosigkeit, Krankheit, mangelnde Ernährung und Missbrauch von Alkohol und Drogen sind die Folge. Daniela Schulz berichtet.
In so einer Situation gehen viele Beziehungen kaputt. Und immer weniger Familien bleiben zusammen. Oft werden Schwangere von ihrer Familie oder ihrem Partner zu einer Abtreibung gedrängt oder sehen aus wirtschaftlicher Not keine Möglichkeit, das Kind zur Welt zu bringen, obwohl sie dies gern würden. Nicht selten verlieren Schwangere neben ihrer Arbeit auch ihre Wohnung und stehen dann vor dem Nichts. Um sich für Frauen in derartigen Krisensituationen einzusetzen, unterhält die ostsibirische Caritas 10 Mutter-Kind-Zentren. Das sind Heime für obdachlose Schwangere und für Schwangere aus sozial schwierigen Verhältnissen, denen jede Perspektive fehlt. Während des Heimaufenthaltes lernen die oft jungen Frauen ihre Rolle als Mütter kennen. Sie lernen, wie man Kinder altersgerecht erzieht, wie man einen Haushalt führt und wie man in Gemeinschaft lebt und Konflikte bewältigt. Sie erhalten Rat und Hilfe bei der Lösung ihrer Probleme und erarbeiten sich eine realistische Lebensperspektive. Das Programm »Schutz des Lebens« ist ein wichtiges Projekt, um Frauen zu helfen, die aus materieller Not Angst haben, ihr Kind zur Welt zu bringen. Mit ihrer Spende tragen sie dazu bei, dass werdende Mütter sich für ihr Kind entscheiden können, dass Neugeborene mit Medizin, Kleidung und Babynahrung versorgt werden können und dass die Mütter auch nach der Geburt einen Ort haben, wo sie Hilfe und Unterstützung finden.
Ein Projekt von Renovabis für Frauen in Sibirien. Unterstützen können Sie das Projekt natürlich durch Spenden. Die Bankverbindung finden Sie hier bei auf unserer Domradio-Internetseite domradio.de. Domradio weltweit unterstützt von unserem Kooperationspartner Renovabis. Was es Neues gibt im Osteuropa-Hilfswerk von meinem Kollegen Tobias Fricke.
Die Kirchen der östlichen Tradition stehen im Mittelpunkt des diesjährigen Renovabis-Partnerschaftstreffens Anfang Dezember. Zu diesen Kirchen zählen unter anderem die griechisch-katholischen und die orthodoxen Kirchen. Zahlreiche Geistliche haben ihre Mitwirkung bereits zugesagt. Außerdem werden Vertreter von Pfarrgemeinden und Vereinen aus dem gesamten Bundesgebiet in Freising erwartet. Sie alle engagieren sich meist ehrenamtlich in Mittel- und Osteuropa. Ziel des Treffens ist es, sich auszutauschen und über neue Entwicklungen in den östlichen Partnerländern zu informieren. In diesem Jahr werden sich die Teilnehmer besonders mit den Chancen und Herausforderungen der christlichen Ökumene auseinandersetzen. Europa auf dem Fundament von Werten gestalten, das ist die Quintessenz der ersten katholischen Sozialtage für Europa, die kürzlich in Danzig stattgefunden haben. Solidarität ist die Zukunft Europas, lautet einer der Kernsätze der Schlussbotschaft der Sozialtage. Rund 400 Männer und Frauen, Priester und Laien, darunter auch 40 Bischöfe aus West-, Mittelost- und Südosteuropa, haben an der Veranstaltung teilgenommen. Sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das solidarische Handeln innerhalb Europas ausbalanciert werden müsste. Die Tagung wurde in Kooperation mit Renovabis, der Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken, mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa veranstaltet. Die soziale Situation im östlichen Teil Europas ist nach wie vor angespannt. Darauf haben Vertreter der katholischen Hilfswerke Kirche in Not und Renovabis sowie die US-amerikanische Bischofskonferenz hingewiesen. Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise habe die Schere zwischen Reich und Arm in den Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas noch weiter auseinanderdriften lassen. Seit 15 Jahren treffen sich diese Hilfswerke, um sich über den Stand der Entwicklungen in den Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas auszutauschen und über Förderprojekte zu sprechen. Zu den Förderschwerpunkten zählen unter anderem Ausbildungsbeihilfen und Stipendien für junge Menschen. Derzeit beteiligen sich Kirche in Not, Renovabis und die US-amerikanischen Bischöfe beispielsweise gemeinsam an den Baukosten eines Pastoralzentrums der römisch-katholischen Kirche in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Allein im vergangenen Jahr unterstützten sie Maßnahmen in einer Höhe von zusammen fast 54 Millionen Euro. Während des Pastoralbesuchs in der Tschechischen Republik hat Papst Benedikt XVI. Eine Vesper im Veitsdom gefeiert. Dabei kam es auch zu einer kurzen Begegnung mit dem Hauptgeschäftsführer von Renovabis, Pater Dietgar Demuth. Der gastgebende Erzbischof von Prag, Miroslav Kardinal Wilk, hatte Renovabis-Vertreter zu der Papstvisite eingeladen. Die Solidaritätsaktion hat die tschechische Kirche seit 1993 bei der Verwirklichung von mehr als 900 Projekten mit einer Gesamtfördersumme von rund 23,6 Millionen Euro unterstützt.